bin gesungen, Jesus, du allein sollst König sein. Das Thema von dem Gottesdienst ist genau das gleiche, wie wir für Gebets- und Fastenwoche gewählt haben, dein Reich komme. Und ich habe gestaunt, wir haben die Predigtserie schon vor langer, langer Zeit einmal geplant und haben verschiedene Themen aufgelistet. Und wo wir das dann über den Kalender drüber gemacht haben, haben wir gemerkt, wie gut dass das eigentlich passt. Mit Pfingsten, mit Taufe, mit allem, was wir erlebt haben. Und dass wir jetzt zum Start von nächste Woche dann, der Gebets- und Fastenwoche, das Thema dürfen zum Schluss haben. Das ist für mich faszinierend. Dein Reich komme. Jesus, wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, hat immer wieder seine Jünger gelehrt. Und eines Tages auch, wo sie gesagt haben, lehrt euch beten, hat er ihnen genau das eigentlich gelehrt. Und wenn wir in Matthäus hineinschauen, dann sehen wir dort, ich muss mich gerade schnell anschalten, dass das funktioniert, in Matthäus 6, wie Jesus zu ihnen redet und sagt, und nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler. Also es hat Leute gegeben, wo er sagt, die betet auch. Aber das sind Heuchler. Wer ist Heuchler? Die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und den Synagogen beten. Also so ist das damals mal gewesen. Der Grund ist gewesen, wo jeder sie sehen kann. Also es ist, sie haben gebetet, eigentlich zur Schau. Das andere, wow, ist der fromm. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Wenn du betest, gern einen Ort, wo du alleine bist, schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Und jetzt geht es weiter mit einem für mich wichtigen Punkt. Und offensichtlich auch für Jesus. Er sagt, plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet. Wenn es irgendwie eingeübt und gelernt, wir müssen reden beim Beten. Aber Beten ist nicht nur reden, Beten ist auch hören. Beten ist Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott. Also plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet. Also Gedanken, einfach das sagen, was ich will. Wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Wow. Scharf, was Jesus da sagt. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was er braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Also es geht nicht im Gebet darum, Gott zu sagen, was er zu tun hat. Oder Gott zu sagen, was ich brauche. Das darf auch sein in der Gemeinschaft mit Gott. Aber es ist nicht das Zentrale, dass ich jetzt Gott vorlabere. Es geht um Beziehung. Plappert nicht vor euch her. Und dann sagt er weiter, so sollt ihr beten. Und dann kommt das Bekannte, wo eigentlich jeder kennt, ich habe das ein bisschen in einer anderen Übersetzung. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt, dein Reich komme bald. So weit will ich das jetzt im Moment lesen, noch nicht weiter. Ihr kennt es, unser Vater. Und unser Vater ist speziell auch aufgebaut. Da geht es zuerst mal um Gott, wo wir sagen, unser Vater, du bist es, Papi. Und wenn ihr dann das Gebet, wo Jesus euch gelehrt hat, anschaut, dann geht es zuerst einmal nicht um mich. Um meine Bedürfnisse. Um mein Wille. Um mein Reich. Sondern er sagt, Gott, dein Name. Dein Name soll geehrt werden. Dein Reich soll kommen. Dein Wille soll erfüllt werden, soll sich erfüllen in der Erde, genauso wie er es im Himmel schon tut. Wenn wir jetzt in einer Woche startet, in die Gebets- und Fastenwoche, dann haben wir auch das Thema Dein Reich komme. Es soll also auch in dieser Woche nicht darum gehen, dass wir unser Herz einfach Gott ausschüttet und alle ihn vollplappert mit all unseren Wünschen und allem, was uns beschäftigt, sondern dass wir unser Herz auf ihn ausrichten. dass wir unser Herzen von seinem Reich bestimmen lassen. Dies Reich soll kommen, nicht meins. Wie kann das funktionieren oder wie haben das biblische Personen erlebt? Und ich würde euch gerne, ich habe gedacht, bringe euch ein Beispiel eben nicht aus dem Neuen Testament, sondern aus dem Alten Testament. Und wo wir in dieser Woche Pastorenretreat hatten, hat Gott mir das in der Stille aufs Herz gelegt, dass ich über den David jetzt soll reden. Über den David wird im Neuen Testament gesagt, rückblickend, der David, der Sohn Isais, ist ein Mann nach meinem Herzen, das sei Gott. Der David, der ist ein Mann nach Gottes Herz. Was meint aber Gott damit, wenn er der König David betitelt als Mann nach meinem Herz? Und wenn wir so die Bewerbungsunterlagen von dem David anschauen, dann sehen wir sehr, sehr, sehr viele attraktive Sachen. Er ist ein Mann nach Gottes Herz. Er ist zuerst einmal angefangen, er war ein treuer Hirtenbub gewesen. Er hat treu die Schafe gehütet, seine Charakterstärke gezeigt, Mut bewiesen gegen Bären und Löwen. Er war ein begnadeter Künstler gewesen. Er hat einen Hit nach dem anderen geschrieben. Wahnsinn, wie viele Lieder er geschrieben hat. Er war ein loyaler Diener gewesen, nur in jungen Jahren. Obwohl er schon gesalbt worden ist zum König, hat er dem bestehenden König noch loyal und treu dient. Er hat sich hochknechtet am Königshof, obwohl er schlechte Vorbilder und schlechte Leiter hatte. Und dann ist er ein erfolgreicher Feldherr gewesen. Er hat Taktik, Strategie, Weisheit hat er gehabt. Und er ist ein mächtiger König gewesen. Nie wieder ist Israel so sicher gewesen wie unter ihm. Gewaltig, was er erreicht hat. Aber er als mächtiger König hat gewusst, der größte König, dem diene ich. Ein wahnsinniges Bewerbungsformular, das man da ausfüllt. Das ist ein Mann nach Gottes Herz. Es gibt aber auch genügend Hinweise in der Bibel, wo ein ganz anderes Bild von ihm zeigen. Sollen wir mal die andere Seite anschauen, wo es die Karriereleiter irgendwie für uns wieder retour würde machen. Der David, ist er wirklich ein Mann von Gottes Herz? Wer ist denn der David gewesen? Was erfahren wir von ihm? Er ist ein Ehebrecher gewesen. Er ist ein Mörder gewesen. Er hat den Auftrag gegeben, einen Mann umzubringen, dem seine Ehefrau er begehrt hat. Und das ist ein Mann nach Gottes Herz? Aber es geht noch weiter. Er ist ein Lügner gewesen. Er war ein Götzenarbeiter. Ja, wieso jetzt das? Wieso ist er ein Götzenarbeiter? Als der Saul ihn verfolgt hat, da sagt David seine Frau zu ihm, renn weg und ich lege in dein Bett eine Götzenstatue rein. Jetzt einmal stopp. Eine Götzenstatue. Bei ihm ins Bett. Wieso haben die zu Hause eine Götzenstatue? Wie kann das sein? Im Haus von dem Mann nach Gottes Herz befindet sich offenbar eine Götzenstatue, wo sie bei ihm ins Bett legen kann. Der David, der Mann nach Gottes Herz, hat offenbar akzeptiert, dass in seinem Haus eine Götzenstatue war, wo ein Hausgott normalerweise Kanaan war, wo seine Frau hat und mitgebracht hat. So eine Götzenstatue hat man verwendet, wenn man prophetische Weisheit gebraucht hat und wenn man für Versorgung gebetet hat. Und das steht bei ihm im Haus rum. Also so etwas, was erarbeitet wird, wo Gott sagt, das machst du bitte nicht. Das macht dich unfrei. Der David hat so einen Götz zu Hause. Also lebt er ein Stück weit auch in seinem Alltag, in ungeistlichen Kompromiss drin, den er macht auch in seiner Ehe. Und ich hasse immer noch nicht raus, warum ist der David jetzt eigentlich ein Mann nach Gottes Herz? Warum wird er so genannt? Das kann es doch eigentlich nicht sein. Es könnte eigentlich... Seine Taten? Nein. Seine Taten können es nicht sein. Seine Perfektion? Nein, kann es auch nicht sein. Ist es sein Gehorsam? Kann es auch nicht sein. Er ist nicht gehorsamer als andere. Da sehen wir einen Daniel, der in die Leuengrube geht. Und David hat manchmal Sachen absichtlich falsch gemacht. Bewusst, in vollem Bewusstsein. Ich habe gehört, dass das jemand dir gewisse Leute sollen tun sollen, aber wir machen das ja nie, oder? Wir machen nie bewusst etwas, wo wir wüssten, das eigentlich gefällt Gott nicht. Das könnte also auch nicht Hinweis sein auf das Herz von David. Er erlebt aber auch nicht mehr Wunder als andere. Also da hätte Elia definitiv mehr erlebt. Er ist auch nicht erfolgreicher wie andere. Also Josua ist ein sehr, sehr erfolgreicher Kriegsherr gewesen. Der David, er sündigt bewusst und unbewusst. Und ich würde mal sagen, der David hat eigentlich auch in seinem Lebenslauf recht viel Dreck am Stecken. Ein Mann nach dem Herz Gottes, was heißt das? Ich will Herzenspunkt angeben. Und ganz simpler Punkt am Anfang, wo ganz offensichtlich kein äußerer Punkt ist. Das ist sein Hunger nach Gott. Ein Herzenspunkt ist die Sehnsucht nach Gott und das ist echte, wirkliche Sehnsucht gewesen, ein echter Hunger nach dem lebendigen Gott. Und das nicht nur im Moment, und so kennen wir es, wenn es ihm schlecht geht. Also wenn es euch schlecht geht, dann denken wir recht schnell an Gott, oder? Und dann haben wir Hunger, dann, Gott, oh, mir geht es so schlecht und ich bin verzweifelt. Jetzt habe ich plötzlich Hunger nach dir, weil ich merke, ich habe es selber nicht geschafft. Nein, der David, bei ihm wird bezeichnet, und das Interessante ist bei uns, wenn es schlecht geht, betet ja fast jeder. Bei dem David hat er die Sehnsucht nach Gott in dem Moment, wo er sehr erfolgreich war. Und das ist, ich will euch ganz kurz die Begebenheit erzählen, wo er die Bundeslade geholt hat. Die Bundeslade war weg. Die Bundeslade im Alten Testament ein Symbol eigentlich für die Gegenwart von Gott, für seine Autorität, für seine Liebe. Und er hat sich dann auch gesehen, dass die Bundeslade wieder in der Hauptstadt ist. Und dann holte David mit einem riesengroßen Team, das ist nicht so ein kleines Arbeitungsteam, Lobpreisteam gewesen, sondern ein riesiges Lobpreisteam. Das sind auch Leute gewesen, die die Bundeslade noch getragen haben. Und insgesamt, hört, sind es 30'000 Mann gewesen. 30'000, also nicht so ein kleines Krüppli. Wow, das ist Power gewesen. 30'000 Leute hat er zusammengeholt, um die Bundeslade wieder in die Hauptstadt zu holen. Und dann macht er Folgendes. Und das ist ja wie die Strecke, die er da zu gehen hat, um die Bundeslade wieder auf Jerusalem zu bringen. Und dann macht er es immer so. Er geht 5 Schritte. Und jetzt zeige ich euch mal, wie weit 5 Schritte ist. 1, 2, 3, 4, 5. Von da bis da. Und dann kommt der 6. Bei jedem 6. Schritt hat er Pause gemacht. Die ganze Gruppe, nach jedem 6. Schritt haben sie ein Tier geopfert, als Symbol dafür, dass sie Gott sagen, wir wünschen uns nichts mehr, als dass wir dies Herz überkommen. Warum? 6. Der 6. Schritt ist sehr von Bedeutung, denn 6 steht in der Bibel fürs Fleisch. Übersetzt für Sachen, die aus meinem eigenen Ego kommen. Aus meinem Fleisch. Wo meine Seele ruft, ich will. Mir steht zu. Unser Fleisch, das sich regt. Die Zahl 6 steht für Unvollkommenheit und Schwachheit vom Mensch. Er geht 5 Schritte und beim 6. macht er Pause, opfert. Und eigentlich zeigt er Gott und hat die Sehnsucht, den Hunger beim 6. Schritt: Gott, verändere du mich. In mir drin sieht es nicht gut aus. Mein Fleisch regt sich. Und er opfert, wendet sich zu Gott hin. Und das bei jedem 6. Schritt. Das ist ein weiter Weg. Und er tanzt in dem Moment und flippt aus, könnt ihr nachlesen im 2. Samuel. Und verstehst du, das war oft gewesen, jeder 6. Schritt. Er sagt: Gott, schau du mein Herz an. Ich habe Sehnsucht, dass du mir meinen Ego-Trip wegnimmst. Ich will mich ausrichten auf dich. Es ist deine Gegenwart, die Bundeslade, die mir wieder zurückholt, dahin, wo sie hingehören. Ich sehe mich danach, dass du mir all die Unfreiheiten wegnimmst, wo ich drin bin. Wo ich mich oft um mich selber drehe. Ich wünsche mir, gib mir ein neues Herz. Ich habe Hunger, Gott, nach dir. Und das ist eine echte Sehnsucht. Und das hat nicht damit zu tun, dass ich irgendetwas anbringe, leiste oder schaffe. Das ist die tiefe Sehnsucht im Herz. Der Hunger nach dem Gott, nach Veränderung. Der zweite Aspekt, das ist seine All-In-Mentalität. Was würdest du mir sagen, wenn ich dir würde sagen, du hast ein Gebet frei und das wird erhört? Was würdest du beten? Was für ein Gebet, wo du weißt, das wird erhört, was kommt dir in Sinn, wo du willst, dass erhört wird? Um was würdest du beten? Ganz egal was, du hättest ein Gebet frei. Und ich sage dir, was der David betet hat. Und das lesen wir im Psalm 27,4. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Er sagt also, um eins habe ich betet, das ist mein größter Wunsch, ist Gottes Gegenwart. Sein Wesen besser kennenzulernen, zu verstehen. Das ist mein größter Wunsch. Obwohl er in gewissen Lebensbereichen manchmal ein Halotrick war, obwohl er versagt hat, obwohl er mit Kompromiss gelebt hat, wo man es nicht drin leben sollte, obwohl er immer wieder hingekehrt ist, es war sein Wunsch gewesen. Sein tiefste innere Begehren, sein Verlangen: Gott, ich will dich besser verstehen, dich besser kennenlernen, deine Größe sehen. Und er hat aus seinen Niederlagen einen gewissen Lerneffekt gehabt. Das ist der dritte Punkt, den ich bringen will. Und ich glaube, wir Menschen haben alle so einen Reflex, das sehen wir schon in der ersten Seite der Bibel. Wenn wir versagen, wenn wir Sachen tun, die wir dann auch bereuen, was machen Menschen denn? Wir rennen von Menschen weg und wir verstecken uns vor Gott. Der Adam hat sich versteckt. Er hat gemerkt, wow, ich bereue. Er hat Gott nicht mehr unter die Augen treten. Er hat sich versteckt, verkrochen. Genau das macht der Adam. Er verzeiht und er versteckt sich, er zücht sich zurück und denkt, nein, eigentlich denkt das falsch. Er denkt, er könnte Gott damit entkommen. Und Gott hat doch schon alles gewusst. Gott hat schon alles gesehen. Sein Versagen, seine Sünde. So kannst du Gott nicht. Also, das erscheint mir da in der ersten Vers von der Bibel da fast wie eine Art Comedy. Wie willst du dich vor Gott verstecken? Die Leute haben es immer wieder probiert. Das geht nicht. Also wo willst du dich vor Gott verstecken, wo er dich nicht würde finden oder dich nicht sieht? Unsere tendenzielle Reaktion ist also, wenn wir versagen, wir rennen weg, versuchen uns zu verstecken, weil wir uns schämen. Und was macht der David? Beim David lesen wir oft in seinem Versagen, er macht genau das Gegenteil. Er rennt nicht vor Gott weg, sondern er rennt zu Gott hin. Mit all seinen Fehlern, mit all seinem Versagen, mit all den Sachen, die er hasst, die er da hat. Mit all dem rennt er zu Gott und sagt dann Gott, schau, mir ist schon wieder passiert. Du weißt es ja eigentlich eh schon, was ich da habe. Bitte hilf mir, veränder mein Herz. Hilf mir, dass ich es nicht mehr tue. Ich bereue es. Hilf mir, dass ich einen Lerneffekt mitnehme. Als er seine Ehe gebrochen hat, macht er genau das. Er rennt zu Gott und er fastet und betet. Er hat Sehnsucht, er hat Hunger nach Gott. Er lädt extra das Essen weg, die Versorgung, wo ich mich um mich selber kümmere, um auch sich Gott ausstrecken und sagen, Gott, ich habe Hunger nach dir. Das, was mein Herz begehrt, ich brauche dich. Der Saul macht genau den Lerneffekt nicht. Er macht den Punkt der echten Umkehr nicht mit. Der Saul versagt immer wieder am gleichen Punkt und er hat Menschenfurcht. Er denkt sich, was denken denn die anderen über mich, das Volk, wenn die jetzt merken, dass es bei mir vielleicht nicht so gut läuft. Und er redet sich ganz oft raus. Ja, eigentlich habe ich es ja gar nicht so schlecht gemeint. Ich habe ja eigentlich nur die besten Motive gehandelt. Er hat immer wieder Ausreden. Das Ausreden im Glauben ist aber genauso bescheuert, wie das Weglaufen. Gott ist da und er weiß doch schon alles. Im Saul sein wichtigster Wunsch ist nicht, Gott ähnlicher zu werden. Oder der Hunger nach Gott. Sondern beim Saul ist es, dass er das Bild nach außen wahren kann. Hauptsache, die Leute merken nichts. Verstecken. Und der David, er macht es umgekehrt. Er rennt mit seinem Versagen zu Gott. Ein Mann nach dem Herz Gottes, aufgrund von seiner Reaktion, nicht aufgrund von seiner Perfektion. Es geht bei Gott nicht darum, dass wir perfekt sein müssen. Es geht darum, was machen wir denn? Wie reagieren wir? Rennen wir zu ihm? Und das zeigt mir auch ein gewisses Vertrauen, das der David hatte. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den ich da gefunden habe, dass er aufgrund von seiner Sehnsucht, Zeit mit Gott zu verbringen, sein Wesen immer besser gekannt hat, und ihm dadurch auch immer mehr vertraut hat. Er hat gewusst, Gott ist eben nicht der moralische Zeigefinger, vor dem ich mich muss verstecken. Er hat kein moralisch-religiöses Bild von Gott. Und das religiöse Bild haben wir in der Schweiz sehr stark. Wir denken, Gott ist mit dem Zeigefinger da und wartet nur auf unser Versagen. Und wartet nur darauf, uns eins reinzudrücken. Der David kennt durch die Zeit, die er mit Gott verbracht hat, das Wesen von Gott. Jesus hat einmal gesagt, wenn du mühselig und beladen bist, dann komm zu mir. Also renn nicht weg, sondern komm zu mir, renn zu mir. Ich bin dein Arzt, sagt Jesus. Ich bin da, das, was krank ist in deinem Leben, seelisch, geistig, körperlich zu lösen. Versuch es erst gar nicht allein zu lösen, komm zu mir. Und der David hat enormes Vertrauen zu Gott gehabt. Wir haben vorher gelesen, in Apostelgeschichte 13, wie über den David gesagt wird, David, der Sohn Isais, ist ein Mann nach meinem Herzen, sagt Gott. Und dann heißt es weiter, er wird alles tun, was ich von ihm will. Wenn der David erfahren hat, was Gott will, dann ist das seine oberste Priorität gewesen. Er hat Gottes Wille immer wieder gesucht. Gott hat gewusst, dass die Sehnsucht unter dem Strich vom David, das ist Gott, ich will das tun, was du willst. Ich schaff's nicht. Ich versäge in meinem Leben. Ich habe Lebensbereich zum Teil null im Griff. Aber ich wünsche mir, dass deine Ideen in meinem Leben umgesetzt werden. Ich glaube, Christen, die schon seit langen Jahren Christen sind, langjährige Christen sind manchmal in der Gefahr, Gott in eine Schublade hineinzustecken. Also so hat es schon mal funktioniert, also muss es so wieder funktionieren. Wir stecken Gott gern in eine Schublade. Genau so ist der Saul gewesen. Religiös. Da ist es nicht um Beziehung gegangen, sondern aha, so hat es schon mal funktioniert. Also mache ich es jetzt einfach so, schön religiös, dann wird es wieder funktionieren. Aber so ist Gott nicht. Gott ist interessiert an der Beziehung mit uns und der David ist eben genau anders Bild. Bei ihm funktioniert Gott nicht immer religiöser Gottesbild, sondern er ist ein lebendiger Gott, mit dem er Beziehung hat. Und der David fragt immer wieder Gott, was willst eigentlich du? Was willst du? Es gäbe so viele Sachen in unserem Leben, wo man können sagen, ja, das hat immer funktioniert und das passt das große Bild rein, aber vielleicht will Gott das in dem Moment gar nicht. Fragen wir überhaupt noch, Gott, was willst du jetzt? Der David hat das gefragt und er hat auch gefragt, wann willst du? Soll ich jetzt? Soll ich später? Erst in einem Jahr? Was hast du vor, hat er gefragt. Wie willst du mich brauchen? Er blieb in einem ständigen Dialog und hat kein Schubladendenken von Gott. So schön religiös, so hat es immer funktioniert und so mache ich es wieder. Gott ist lebendig. Er kam einen Tag so zu dir reden und ein Jahr später ist ihm etwas anderes auf dem Herz, wo du nicht genau gleich in einer Schublade denken sollst, handeln, sondern die Beziehung zu ihm haben und das tun, was er will. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Wir stellen beim David fest, dass er einen Hunger hat nach Gott und das, obwohl er selber König war von so einem großen Reich. Er hätte ganz oft können sagen, ja, das ist mein Reich. Mein Wille muss da passieren. Aber er hat sich Gott untergeordnet und hat immer wieder gesagt, dein Reich baue ich. Dein Wille soll passieren mit dem Volk Israel. Wenn wir keinen Hunger haben nach Gott, wie überkomme ich mehr Hunger von Gott? Ich will euch ganz kurz ein paar geistliche Ernährungskrankheiten vor Augen führen. Habt ihr gewusst, dass es geistliche Ernährungskrankheiten gibt? Wie du dich falsch kannst ernähren. Es gibt zum Beispiel die geistliche Appetitlosigkeit. Das ist, wenn du überhaupt keine Zeit mit Gott verbringst, wenn du eine Zeit nimmst, nach seinem Willen zu fragen, wenn du eine Zeit nimmst, in der Bibel zu lesen, wenn nie Zeit hast, danach zu fragen, wie Gott eigentlich denkt. Gott, was willst du? Was denkst du über mein Leben, über meine Situation? Wir werden bombardiert von vielem Gedankengut in dieser Welt und dann müssen wir lernen, du und ich, unsere Gedanken füllen zu lassen mit Gottes Gedanken. Es ist zwar gut, Bücher über die Bibel zu lesen und Bücher über Gott zu lesen, aber es ist noch besser, wenn du Gottes Wort selber liest, ihn reden lässt in dein Leben. Und wir müssen lernen, unsere Gedanken prägen zu lassen mit Gottes Gedanken. Das ist die geistliche Appetitlosigkeit, es gibt aber auch geistliche Bulimie. Bulimie ist ja etwas, wo man alles in sich reinfrisst und heimgeht und so macht. Man kotzt alles wieder aus. Die anderen merken nichts davon. Es kann sein, dass du schon in tausenden Gottesdiensten warst, x Andachten gehört hast, YouTube-Filme geschaut hast und alles in dich hineingefressen hast, aber nachher gehst du und machst. Setzt sich gar nichts von deinem Leben um. Die Vitamine, die du aufgenommen hast, die werden nicht umgesetzt. Passiert nichts im Leben. Das ist geistliche Bulimie. Sich reinfressen, reinfressen, reinfressen und nichts umsetzen. Nichts brauchen davon. Es gibt aber auch die geistliche Magersucht. Das ist einfach dann nichts zu sich zu nehmen. Oder der geistliche Fastfood. Wenn du denkst, es ist abgehökelt damit, einfach eine Leistung erbracht, 5 Minuten am Morgen schnell die Losung lesen, oh, jetzt habe ich ja, jetzt habe ich einen Bibeltext gelesen, gut, jetzt kann ich meinen eigenen Weg wieder gehen. Abhaken, Fastfood, einfach auf die Schnelle, hast du noch Zeit vor Gott, mit Gott. Und ich glaube, es braucht zum Teil eine Ernährungsumstellung im geistlichen Bereich, wo absolut notwendig ist für uns. Und da ist unsere Gebets- und Fastenwoche so eine geniale Möglichkeit, die wir nutzen können. Der Hunger nach Gott, wie hat das beim David ausgesehen? Und was ist das? Das ist eine wachsende Sehnsucht, ein Hunger nach dem Reich Gottes. Ein echter Hunger, ein Durst nach ihm. Der Hunger dominiert alles, auch unsere liebsten Hobbys und unsere größten weltlichen Wünsche. Es ist ein Hunger nach Gemeinschaft mit ihm. Ein Hunger nach seinem Wort. Ein Hunger nach persönlicher Offenbarung. Das heißt, dass Gott mit mir redet und ein Ort, ein Hunger nach persönlicher Veränderung. Wie der David gesagt hat, ich leide darunter, wie ich bin. Gott, verändere du mein Herz. Ich strecke mich dir aus, ich suche dein Wille, ich suche dein Reich, das sich in meinem Leben umsetzt. Und so hat David sein Herz immer wieder Gott hingehalten. Und das dürfen wir in dieser Gebets- und Fastenwoche auch tun, wenn wir zum Ziel haben, nicht mein Reich, sondern dein Reich soll kommen. Und David hat betet, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Hat sich ganz ehrlich Gott ausbreitet. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Das ist seine Sehnsucht. Gott, ich will, dass dies Reich in meinem Leben zum Zug kommt. Und schaut noch etwas, wo Gott mir aufs Herz gelegt hat, wo ich muss sagen, heute Morgen, ist, dass wir im Moment in einer recht ruhigen Phase wieder inne sind. Wir sind ein bisschen aufgerührt worden durch Corona, aber das ist irgendwie schon längst in Vergessenheit geraten, das ist längst weg. Aber es wird noch mehr kommen in der Zukunft. Es kommen noch ganz andere. Das war eine Kleinigkeit mit Corona. Wir müssen jetzt in den Zeiten, wo es uns gut ist, unser Herz Gott ausrichten und lernen, was es heisst, sein Reich zu suchen, sein Wille zu tun. Und nicht dann, wenn die nächste Krise kommt. Wir müssen jetzt in diesen guten Zeiten, und dafür hast du Zeit, in der Gebets- und Fastenwoche dein Herz wieder ganz neu Gott auszurichten. Und sagen, Gott, ich will dein Reich suchen. Ich will, dass du mein Herz veränderst. Ich will deine Nähe wieder neu spüren. Neu erleben in meinem Leben. Und wenn ich jetzt viel vom Gebets- und Fastenwoche geredet habe, wir haben über Gebet schon sehr viel geredet, über Fasten redet man nicht ganz so viel. Und darum habe ich auch eine kleine Broschüre zusammengestellt, um euch ein bisschen eine Anleitung zu geben, zu helfen. Die könnt ihr nachher da an der Seite am Tisch mitnehmen. Ich will euch ermutigen, auch mal Schritt in diesem Gebiet zu machen. Es ist eine geistliche Disziplin, die wir aus der Bibel sehen. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Ich habe gewisse Bibelstellen aufgeschrieben. Was ist denn eigentlich Fasten? Fasten ist eine geistige Disziplin. Und jetzt vergiss einmal, wenn du bei Fasten an eine Diät denkst. Es geht nicht um eine Diät oder um Abnehmen, dass besser in die Kleider reinpasst. Es geht überhaupt nicht um das. Fasten, geistliches Fasten. Jesus hat seine Jünger gelehrt über das Fasten und hat versprochen, dass es belohnt wird bei Gott. Aber es ist auch nicht zu verstehen als etwas, wo ich leiste, um gesehen zu werden. Manchmal ist es angebracht, sich vor allem Essen zu entziehen. Das ist das sogenannte Wasserfasten. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Komplett nichts essen, sondern nur Wasser trinken. Wer das vorhätte, soll bitte dringend mit seinem Arzt darüber reden. Das darf man nicht einfach so machen. Das muss man mit ärztlicher Abklärung machen. Und wer noch gewisse Tipps haben will, wie es leichter fällt, darf auf mich zukommen. Aber man kann auch noch ganz, es gibt andere Arten vom Fasten. Säftefasten, es gibt Möglichkeit, einfach gewisse Lebensmittel, wo du merkst, sie sind mir extrem wichtig. Kaffee, Schoki oder keine Ahnung, was es bei euch ist. Das einmal zu fasten, wegzulassen. Oder Alkoholkonsum. Und ich ermutige dich, eine gewisse Zeit dich komplett auszurichten, auf Gott etwas wegzulassen. Es kann auch sein, dass du dich den sozialen Medien entziehst. Und das fastest. Das Ziel ist, egal bei welchem Fasten, Gott an die erste Stelle stellen. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Ich richte mich dir aus, ich lasse jetzt bewusst etwas weg und will mich auf dich ausrichten. Ich will, dass du zum Zug kommst. Warum fasten? Der Hauptzweck vom Fasten ist eben nicht das Vermeiden von Essen. Es ist auch nicht ein geistlicher Kraftakt, wo ich zeige, wie stark ich jetzt bin. Dass ich Gott müsste etwas beweisen, um das geht es nicht beim Fasten. Es geht darum, sich Zeit besonders an Gott auch zu erfreuen. Und darum habe ich die Überschrift gewählt, Fasten ist ein Festmahl. Sich von ihm zu ernähren, sich an ihm zu erfreuen, eine besondere Zeit wieder mit Gott zu haben. Es ist ein Weg, wie wir unsere geistliche Verzweiflung auch ausdrücken können. Wie der David gesagt hat, ich leide unter mir selber, Gott, ich suche dich. Ich setze dich an die erste Stelle, dein Reich soll kommen. Ich würde euch ermutigen, in irgendeiner Form bei dem Fasten mitzumachen. Das soll nicht euch auferlegt sein, das ist absolut freiwillig. Und jeder muss sich Zeit nehmen, das ist eine Anleitung, wie soll ich fasten, dass man sich Zeit nimmt und überlegt, hey, wie will ich eigentlich? Wie soll das, was ist mein Ziel oder wie will ich vorgehen? Und dass man die Bedeutung vom Fasten sich verinnerlicht. Und wir beten und fasten eben mit dem Fokus, dass sein Reich in unserem Leben, in unserer Gemeinde sich mehr ausbreitet und zum Zug kommt. Und Jesus hat gesagt, zum Fasten, genau da, wo es weitergegangen ist, da habe ich keine Folie davon, im Anschluss als unser Vater, wo er sagt, wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich wie die Heuchler. Genau das gleiche wie beim Beten. Nicht öffentlich, boah, schaut mal, wie toll ich bin. Ich bin ein Star. Nein, so tut es nicht öffentlich wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du fastest, dann kämme deine Haare und wasche dir das Gesicht. Also lade dich nicht gar. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Ich empfehle euch, das mitzunehmen. Da steht viel, viel mehr drin, wie ich jetzt gesagt habe, euch mal mit dem Thema auseinandersetzen. Ihr habt jetzt nur eine Woche Zeit, euch zu überlegen, ja, wie will ich betend kommen in Ruhm? Will ich in dieser Zeit irgendetwas fasten? Wie bin ich Teil von dieser Gebets- und Fastenwoche. Und wir werden nächste Woche, am Sonntag, nächsten Sonntag, am besonderen Gottesdienst miteinander feiern, als Start in die Fasten- und Gebetswoche. Das wird ein Anbetungsgottesdienst geben. Nur eine kurze Botschaft von John, so ein Rückblick über die ganze Serie vom Königreich. Und dann werden wir hauptsächlich vor Gott stehen und ihn arbeiten. Unseren Fokus auf ihn richten, auf sein Reich, ihn arbeiten als sein Volk. Da lade ich euch jetzt schon ein, das wird ein toller Moment als Start in die Woche. Und wir können dann später, Woche später, dann auch von Zeugnis noch hören, was Gott vielleicht in unserem Leben gemacht hat, wie wir die Zeit erlebt haben. Dein Reich komme. Das ist unser Vater. Und ich schlage vor, dass wir das jetzt zum Abschluss noch miteinander beten. Angela wird uns leiten und ich bitte für die, wo es möglich ist, dass wir doch aufstehen dazu. Ich habe es in einer ein bisschen anderen Übersetzung gewählt, dass es uns vielleicht auch ganz neu bewusst wird, was wir sagen und bewusst können beten.
Ja, lasst uns miteinander beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Dein Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Schenk uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, Vater im Himmel, und ich möchte dir einfach Danke sagen, dass wir uns dir anbefehlen dürfen für diese Woche. Danke vielmals, dass du mit uns kommst, heute in den Tag, in den Nachmittag und in die ganze Woche, dass du unseren Weg wirst ebnen, dass du uns wirst führen und leiten und auch weiter zu uns reden. Ich bitte dich um deinen Segen, Herr, für jeden Einzelnen, der heute da war. Ich bitte dich um dies mit uns sein. Amen.